Jedes Mal, wenn mindestens zwei sich wechselseitig aneinander orientieren und zugleich beide wahrnehmen, dass sie das tun, dann sitzt, bildhaft gesprochen, immer eine dritte Instanz mit am Tisch, die Gesellschaft. Der mehrwöchige Dialog mit meinem Ausstellungspartner Michi Feuchtmeier hat mich auf mehrere Spuren des Nachdenkens gesetzt. Eine davon, die dann schließlich auch dominant wurde, war die Erkenntnis, dass der Dialog eine höchst eigentümliche Form der Kommunikation darstellt. Er gilt einerseits als eine moralisch und ethisch positiv bewertete Form des Miteinander und führt andererseits und erstaunlicherweise in seinem praktischen Vollzug, also im Vollzug des Dialogisierens, zu seltsamen Formen der Konkurrenz, der Rivalität und des Gegeneinander. Genau dieses Paradox, dass das Miteinander nur durch ein Gegeneinander und das Gegeneinander nur durch ein Miteinander zu realisieren ist, begann mich mehr und mehr zu interessieren. Ich beobachtete unseren Dialog daraufhin und geriet schließlich in ein künstlerisch und wissenschaftlich ausgerichtetes Selbstgespräch über alte und grundlegende Formen der Kommunikation. Naja, Selbstgespräch ist wohl nicht der richtige Ausdruck. Es war eher ein in Sprache transformiertes Nachdenken, also so etwas Ähnliches wie ein Monolog. Dieser lag erst in Textform vor, wurde dann aufgenommen und digitalisiert und ist jetzt von Ihnen zu hören. In gewisser Weise könnte man sagen, Sie können mir jetzt beim Denken zuhören. Aber das trifft die Sache eigentlich auch nicht. Denn alles, was Sie jetzt von mir hören, ist genau dafür zurechtgemacht, von Ihnen gehört und verstanden zu werden. Die Vielfalt, die Parallelität, die enorme Geschwindigkeit und die Bildhaftigkeit des Denkens sind allesamt jämmerlich heruntergestutzt auf das, was sprachlich und kommunikativ eben verwertet werden kann. Und selbst das Wort Monolog trifft es nicht richtig, denn das Gesprochene ist als Teil eines Kunstwerks konzipiert und hier jetzt so zu hören. In Kombination mit dem öffentlichen und monologischen Sprechen meines Dialogpartners auf der anderen Seite des Raumes. Ein Dialog, der einer ist und zugleich auch nicht. Ein Monolog, der einer ist und zugleich auch nicht. Der sich der gleichzeitigen Verstehbarkeit entzieht und ihnen genau dadurch die Möglichkeit gibt, den dargebotenen Sinn für sich neu zu kollaschieren und neu zu verstehen. Und letztendlich hören und verstehen Sie sowieso nur das, was Sie vor dem Hintergrund Ihrer ganzen biografischen Vorgeschichte eben hören und verstehen können. Es sind ja Sie, die das Kunstwerk wahrnehmend und betrachtend herstellen. Und von Ihnen hängt es schließlich auch ab, ob das, was Sie da betrachtend herstellen und zugleich bei der Herstellung betrachten, als Kunstwerk überhaupt anschlussfähig wird oder nicht. Jedenfalls geht es jetzt und im Folgenden um Dialogisieren, um das Gute und um Zwang und Anarchie. Doch zunächst geht es nur um Monolog und Dialog und um dessen Rede und Gegenrede. Vor Beginn dieses Dialogs war ich davon ausgegangen, dass der Dialog eine Gesprächsform ist, an der zwei Personen beteiligt sind. Warum auch immer, ich habe gedacht, dass das griechische Wort dia zwei bedeutet. Vielleicht deshalb, weil Dialog von Monolog unterschieden wird und Mono assoziierte ich immer mit eins. Beide Annahmen sind lustigerweise und mehr oder weniger falsch. Denn Monos bedeutete im Altgriechischen nicht eins, sondern allein, Und dia bedeutete nicht zwei, sondern hindurch, wie wir das vom Lichtbild, nämlich dem Dia, kennen, das ein abgestuftes Hindurchscheinen von Licht ermöglicht. Das Wort Monolog kommt vom Altgriechischen Monos Logion. Monos bedeutete, wie gesagt, allein, und Logion bedeutete Spruch oder Ausspruch. Der Monolog war demnach so etwas wie ein Alleinausspruch. Heutzutage findet das Wort Monolog Verwendung sowohl als Bezeichnung für innere, sogenannte Selbstgespräche, und auch als literarisches Mittel. Dabei sind das, was wir Selbstgespräche nennen, keine Kommunikation, sondern eine Form des Denkens, das sich bestenfalls mit Kommunikation verwechselt. Aber mit Monolog wird auch eine nicht fiktive Gesprächsform bezeichnet, welche Erleben und Handeln sehr ungleich verteilt. Monologe sind als Kommunikationsform immer auf ein Publikum angewiesen, welches das Monologisieren, also dieses Alleinaussprechen, akzeptiert und diese Akzeptanz dadurch zum Ausdruck bringt, dass es schweigt und zuhört. Anders verhält es sich bei der Herkunft des Wortes Dialog. Die Silbe Log kommt hier nämlich interessanterweise nicht wie beim Monolog von Logion, sondern von Logos, was ursprünglich Wort und Rede im Sinne von Redefluss bedeutete, sodass Dialogos in etwa das Hindurchfließen von Worten meinte. Und was in diesem Hindurchfließen schon angelegt war, nämlich der Bezug auf ein Gegenüber, verdichtete sich dann geschichtlich sehr schnell zur heutigen Bedeutung von Dialog, dem Zwiegespräch. Doch wenn ich jetzt mal von den Personen und ihrer Anzahl absehe und mehr auf die Form der Kommunikation des Dialogs achte, also danach frage, wie sich Dialoge als Kommunikation typischerweise vollziehen, dann fällt die eigenartige Taktung des Dialogs auf. Und das wiederum hat mit der Zwei zu tun, seien es zwei Personen oder zwei Gruppen, Organisationen oder Instanzen, die sich jeweils im Dialog befinden. Denn dieser geht ähnlich wie ein Ping-Pong-Spiel immer hin und her und hin und her. Und da es sich um ein Zwiegespräch, also um ein Gespräch mit nur zwei Positionen handelt, ergibt sich daraus eine eigentümliche Zwanghaftigkeit. Es fällt nämlich sofort auf und gefährdet die Fortsetzung der dialogischen Form der Kommunikation, wenn eine der beteiligten Instanzen das Hin und Her unterbricht. Denn es gibt schließlich keinen Ausweg, keine dritte Instanz, die in die drohende Lücke mit einer dritten Positionierung einspringen könnte, ohne dass der Dialog dabei zu einem Ende käme, denn er darf weder in einen Monolog noch in einen Polylog, also in ein Gespräch der vielen, kippen. Was aber macht den Dialog aus? Was ist seine Form? Das Hin und Her des Dialogs unterscheidet bei jedem Schritt, ob ein eben erfolgter Beitrag als Rede oder als Gegenrede zu verstehen ist. Jeder Rede muss eine Gegenrede folgen und dieser Gegenrede wieder eine Rede, damit der Dialog nicht zum Erliegen kommt. Erscheint, so hat man den Eindruck, die Motivation für seine Fortsetzung ganz einfach daraus zu beziehen. Doch ganz so einfach verhält es sich mit dem zwingenden Geschehen des Dialogs nicht, denn es liegt schließlich an den Beteiligten, an ihrer Entscheidung, ob sie einen eben erfolgten Beitrag als Rede oder als Gegenrede oder zum Teil nur als Rede und als Gegenrede bewerten. Und davon hängt es wiederum ab, ob der daran anschließende nächste Beitrag seinerseits als Rede oder als Gegenrede konzipiert und wie dieser Beitrag dann im nächsten Schritt seinerseits verstanden wird. Dieser sich mit dem Dialog fortsetzende Interpretations- und Entscheidungszwang gibt ihm die für seine Fortsetzung erforderliche Unbestimmtheit, die bei jedem Hin und Her in Bestimmtheit transformiert werden möchte und genau dadurch zum Weitermachen motiviert. Von Genugtuung und Vergeltung zu Rede und Gegenrede oder die Dialogisierung der Rache. In Anbetracht dieser Zwanghaftigkeit des Dialogs bin ich immer wieder am Rätseln und Überlegen, woran mich diese eigenartige Form der Kommunikation erinnert. Vielleicht komme ich der Sache näher, wenn ich darauf achte, ob der Dialog symmetrisch oder asymmetrisch gebaut ist. Denn wenn der Dialog asymmetrisch gebaut wäre, würde das heißen, dass entweder Rede oder Gegenrede die bevorzugte Anschlussseite wäre. Im Falle der Symmetrie sind dagegen beide Seiten gleichermaßen anschlussfähig. Und tatsächlich lässt sich beim Dialog leicht feststellen, dass die Rede nicht dialogfähiger ist als die Gegenrede und die Gegenrede ihrerseits nicht dialogfähiger ist als die Rede. Im Gegenteil. Damit sich der Dialog als Dialog überhaupt fortsetzen lässt, müssen beide Seiten gleichermaßen, sprich symmetrisch, gewählt werden können, und zwar im Wechsel. Denn der Dialog lebt von aufeinander folgenden konträren Standpunkten und Meinungen, also vom Widerspruch. Das heißt, die beiden Seiten des Dialogs, Rede und Gegenrede, können nicht nur, sondern sie müssen gewählt und gewechselt werden können. Insofern ist der Dialog mit seinem symmetrischen Aufbau nicht nur wechselseitig zwingend, sondern zugleich auch konfliktnah und anarchisch gebaut, da er den Aufbau von Herrschaftsstrukturen bremst. Es geht ihm um Gleichheit und entsprechend erzeugt das Dialogisieren um Gleichheit konkurrierende Dialogpartner und steht damit ganz im Gegensatz zu asymmetrischen und komplementären Formen der Kommunikation, die zum Aufbau von Herrschaftsstrukturen dienen, wie Recht, Politik oder Moral. Für Moralisten ist es zum Beispiel immer gut, zwischen gut und schlecht zu unterscheiden und nie schlecht. Und sie platzieren sich selbst natürlich auf der Seite des Guten. Auch die Unterscheidung von Recht und Unrecht ist asymmetrisch gebaut. Recht macht nur dann Sinn und wird nur dann akzeptiert, wenn die Unterscheidung auf der bevorzugten Seite, nämlich dem Recht, also rechtmäßig erfolgt. Und Politik führt nur dann zu kollektiv verbindlichen Entscheidungen, wenn die Regierung verbindlich und rechtmäßig entscheidet und nicht die Opposition. Für diese zuletzt genannten asymmetrischen Formen gilt also, wer eine Seite einer Unterscheidung beherrscht, beherrscht auch die Unterscheidung als Ganzes. Genau dies ist bei symmetrischen Unterscheidungen wie beim Dialog nicht möglich. Es sind jedoch nicht nur die eben genannten Aspekte der Symmetrie, die mich an eine andere Form der Kommunikation erinnern, sondern auch die Möglichkeit, die Seiten des Dialogs, also Rede und Gegenrede, zu vertauschen. Vertauschen soll heißen, die eine Seite, also die Rede, kann auch als andere Seite, nämlich als Gegenrede, beobachtet werden und umgekehrt. Was als Rede gedacht war, kann für den nächsten Beitrag Anlass für eine Gegenrede sein, kann aber genauso selbst als Gegenrede auf eine vorhergegangene Rede verstanden und mit einer neuen Rede quittiert werden, die dann ihrerseits wieder als Gegenrede interpretiert werden kann. Es hängt eben immer vom nächsten Schritt ab, wie das, was eben schon geschehen ist, verstanden wird. Und für diesen nächsten Schritt gilt dasselbe. Diese operative Vertauschbarkeit der beiden Unterscheidungsseiten bringt mich auf die Spur des Gesuchten, denn sie kommt auch bei einer anderen, ebenfalls alten Form der Kommunikation vor, die überraschenderweise in eine enge Beziehung zum Dialog gebracht werden kann. Gemeint ist die Rache, bei der es jedoch nicht um Rede und Gegenrede geht, sondern um die Formseiten Genugtuung und Vergeltung. Die Rache ist eine der ältesten Formen des Rechts und war in Stammesgesellschaften für Konflikte zwischen den Segmenten der Gesellschaft, also zwischen Clans oder Stämmen, reserviert. Sie konnte immer dann in Kraft treten, wenn die beiden Grundprinzipien der Stammesgesellschaft, nämlich der Tausch mit seinen Seiten Hilfe und Dank einerseits und die Verteilung von Gleichheit und Ungleichheit andererseits, verletzt wurden. Einer verweigerten Hilfe und der daraus resultierenden Ungleichheit entsprach dann die rächende Vergeltung und einem verweigerten Dank entsprach die Genugtuung der Rache. Im Unterschied zu Hilfe und Dank, die voneinander getrennte Ströme des Gebens und Nehmens darstellten, waren Vergeltung und Genugtuung in einer Sequenz zusammengezogen. Anders formuliert, die Rache war vermutlich eines der ersten reflexiven Sozialsysteme, jedoch eines mit einer verhängnisvollen Dynamik. Nimmt man die beiden Seiten der Rache, also Vergeltung und Genugtuung, dann bezeichnet die Vergeltung den Handlungsaspekt der Rache und die Genugtuung den Erlebensaspekt und zugleich auch das motivierende und reflektierende Kriterium zur Beendigung der Rache. Wenn vergeltend gehandelt und Genugtuung erlebt war, das heißt, wenn die verletzte Gleichheit wiederhergestellt war, war auch die Einheit der Clans oder Stämme wieder gesichert. Doch die Rache erwies sich als eine enorm gefährliche Form der Kommunikation, denn einmal in Gang gekommen, zog jeder Racheakt einen weiteren Racheakt nach sich und bedrohte dadurch Menschen und Gesellschaft mit Selbstzerstörung. Das liegt daran, dass die beiden Seiten der Rache, also Vergeltung und Genugtuung, zu gegensätzlichem Verstehen und zu gegensätzlichen Konsequenzen führen können. Denn was für die einen nach einer erfolgten Vergeltung Grund für Genugtuung und damit Wiederherstellung von Gleichheit bedeutete und damit ein Motiv für die Beendigung der Rache war, bedeutete für die anderen eine erneute Verletzung der Gleichheit und war für sie das Motiv für den nächsten Akt der Vergeltung. Diese verhängnisvoll destruktive Selbstbezüglichkeit der Rache, vor allem dann im Falle der Blutrache, machte es erforderlich, Möglichkeiten ihrer Unterbrechung und Beendigung zu installieren. Es entwickelten sich evolutionär eine ganze Reihe dieser Unterbrechungsmöglichkeiten und eben eine davon ist aus meiner Sicht der Dialog. Er ermöglichte es, die Selbstbezüglichkeit der Rache durch ein dialogisches Verhandeln des Racheverfahrens zu unterbrechen und in ein Tauschgeschäft zu transformieren. Möglicherweise liegt hier sogar eine der Quellen für die Entstehung des Geldes in Form des sogenannten Wehrgeldes, das ein bestechendes Maß war für den Wert einer Person, eines Tieres oder einer Sache. Vergeltung und Genugtuung wurden transformiert in einen Dialog, der die rächende Vergeltung und die erforderliche Genugtuung durch die gemeinsam vereinbarte Bezahlung eines Entgeltes, eben des Wehrgeldes, ersetzte. Das verhängnisvolle Programm der Rache, also Gleiches mit Gleichem vergelten, wurde durch den Dialog in ein anderes, weniger verhängnisvolles Programm überführt. Aus Gleiches mit Gleichem vergelten wurde Gleiches mit anderem entgelten. Doch dem Dialog haftet seine Vergangenheit noch an. Er will zwar Gutes, aber durch die Art und Weise, wie er sich im sich widersprechenden Hin und Her von Rede und Gegenrede realisiert, läuft er immer Gefahr in den Konflikt und, wer weiß das schon, vielleicht sogar wieder in alte Formen der Rache abzurutschen.